Hallo und herzlich willkommen im Feinschmecker Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und heute bin ich wirklich an einem ganz besonderen Ort, denn ich sitze im Noma in Kopenhagen. Nicht im Gastraum, sondern in der Entwicklungsküche. Und gleich treffe ich auch den ehemaligen Chef der Entwicklungsküche und heutigen Kreativdirektor des Noma, Thomas Frebel. Der gebürtige Magdeburger ist seit 2009 Teil des weltberühmten Restaurants und kennt es in- und auswendig. Er verrät uns, wie er hier hingekommen ist, wie die Entwicklung der Gerichte abläuft und auch, was die weltweiten Pop-ups für das Team des Noma so besonders macht. Viel Spaß beim Hören. Ja, hallo lieber Thomas, herzlich willkommen im Feinschmecker-Podcast. Ja,
hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf und herzlich willkommen in Kopenhagen.
Ja, vielen Dank. Ja, wie schön, dass wir heute hier im Noma aufnehmen dürfen. Ich glaube, wir sind direkt neben der Entwicklungsküche,
genau.
Ist das richtig?
Genau.
Oder wir sitzen in der Entwicklungsküche eigentlich.
Nennen wir es einfach mal im Büro der Testküche, wo wir, wenn wir nicht in der Küche stehen, unseren Research machen, unsere Forschungen ein bisschen und auch unsere Brainstorms, ja. Bevor oder nach, ja. Unserer Arbeit sozusagen.
Genau, und du bist ja Kreativdirektor des Noma und das war aber so gar nicht abzusehen. Du bist in Magdeburg geboren, wolltest eigentlich Profifußballer werden. Was hat dich vom Spielfeld in die Küche gebracht?
Also relativ unromantisch, um ganz ehrlich zu sein. Also es war, wie du schon gesagt hast, es war mein großer Traum, Profifußballer zu werden. Und wie viele andere Jungs und Jugendliche hat es natürlich leider nicht geklappt. Und als ich dann 16 war, das war 99, 2000, war die Arbeitslosigkeitenrate in Magdeburg sehr hoch und in der Umgebung, wenn ich mich richtig erinnere, um die 20%. Und es war natürlich eine sehr große Ungewissheit, was passiert mit jemandem, der aus der Schule kommt. Mhm. Bekommst du überhaupt eine Lehre? Und wenn du eine Lehre bekommst, was passiert mit dir, wenn du aus der Lehre rauskommst? Mein Vater hatte damals zwei kleine Bistros oder Biergärten, die groß genug waren oder erfolgreich genug waren, um mein Vaters, mein Onkels und eine weitere Familie zu ernähren. Und dann haben damals meine Eltern einfach gesagt, okay, probier da einfach was mit Gastronomie. Und wenn du fertig bist mit deiner Lehre, kannst du uns mithelfen und dann eventuell kannst du ja das alles mal übernehmen, wenn es dir gefällt und wenn es alles so gut weiterläuft, wie es momentan war. Und das war so eigentlich der Grund, warum das ganze Kochen angefangen hat, wirklich.
Und die Ausbildung hast du im familiären Betrieb gemacht, oder?
Die Ausbildung habe ich im Ratskeller Magdeburg gemacht. Mhm. Und ich glaube, jede größere Stadt, zumindest damals, hat einen Ratskeller.
Ja.
Und ja, das war eine dreijährige Ausbildung. Wir nannten es duales System. Mhm. Das heißt, viermal die Woche kochen im Restaurant, einmal in der Woche zur Schule und dann die nächste Woche hat das gewechselt, wo du dreimal im Restaurant warst und zweimal die Woche in der Schule.
Okay.
Und so ging das für 3 Jahre.
Ja.
Habe meine Facharbeiterprüfung mit 2 gerade so bestanden. Hätte ich 2% weniger gehabt, wäre ich durchgefallen. Und ja, die Prüfer haben mir dann damals noch gesagt, Herr Frebel, Sie haben noch einen sehr, 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 sehr weiten Weg vor sich.
Okay.
Auch nichtsdestotrotz, wir wünschen Ihnen viel Glück.
Waren deine Prüfer schon im Noma?
Ich glaube, die haben es denn doch nicht geschafft. Nee, leider nicht.
Aber dann warst du ja im Landhaus Scherer in Hamburg, auch in sehr guten Häusern danach, in Bayersbronn bei Klaus-Peter Lump, in Barreis und in Vendôme bei Joachim Bissler. Und dann ging es, glaube ich, ins Noma.
2009 ging es hier hoch, genau.
Ja,
keine Ahnung, also für mich war es halt wirklich auch immer so, und da gehe ich jetzt einfach mal zurück ins zweite Lehrjahr. Ich habe zu Weihnachten das Buch bekommen vom Eckart Witzigmann. Mhm. Sechs Jahrzehnte Eckart Witzigmann. Und dann nebendran gab es dann gleich noch vom Dieter Müller das neue ja. Buch Geheimnisse aus meiner Drei-Sterne-Küche.
Ja.
Und ich war als junger Koch total begeistert, wie Dieter Müller sein Essen angerichtet hat damals. Also war total mesmerized und konnte es gar nicht verstehen, dass man das auch essen kann. Aber was für mich noch viel inspirierender war, war, wie Eckart Witzigmann seine professionelle Karriere beschrieben hat und wie er in der Lage war, die Welt zu bereisen und die Welt zu entdecken als Koch. Gerüche, Geschmäcker, Farben und wie das Kochen ihm geholfen hat, gewisse Kulturen zu betreten, sozusagen. Und keine Ahnung, wie ich als 17-Jähriger darauf gekommen bin, habe ich mir so gesagt, okay, und mein finanzieller Background von meiner Familie ist natürlich jetzt nicht so, dass wir reich sind oder so. Uns ging es immer sehr gut, aber es ist nicht so, dass ich frei bin.
Ja.
Aber als ich das Buch vom Eckart Witzigmann gelesen habe, ist mir irgendwie klar geworden oder habe ich mir als Ziel gesetzt, wenn ich ein Koch werde, gut genug oder besser als die meisten Köche um mich herum, dann könnte ich eventuell frei sein durch meinen Beruf. Dass, keine Ahnung, wenn ich jetzt nach Argentinien gehe, nach Australien oder Afrika irgendwo, dass ich die Kartoffeln und die Zwiebeln schneller schälen muss als der beste Zwiebel- und Kartoffelschäler in Argentinien oder Australien oder wie auch immer. Und dann werde ich wahrscheinlich den Job kriegen. Um es jetzt mal einfach ganz einfach auszudrücken. Und das war mehr oder weniger der Antrieb, den ich so hatte für die ersten...
Durch die Ausbildung.
10 Jahre, genau. Durch die für die ersten 10 Jahre. Und nicht, dass ich jetzt irgendwie ein fieser Kollege war oder so, sondern ich habe einfach immer geguckt und habe mich inspirieren lassen bei den Köchen, mit denen ich gearbeitet habe. Ja. Ob es jetzt beim Heinz Wehmann war, beim Klaus-Peter Lumpi, Achim Bissler. Da waren so viele talentierte Köche, zu denen ich aufgeschaut habe. Und es war immer für mich so, ich will so sein wie der irgendwann mal. Ich will so sein wie der. Und ich will eventuell es schaffen, vielleicht genauso schnell oder ein bisschen schneller zu sein. Oder ein bisschen, was auch immer besser bedeutet. Weil auf der einen Seite ist natürlich, wie du arbeitest, aber es hat natürlich auch sehr viel zu tun, wie du deinen Geschmack trainierst und deinen Geruch und alles und deine Kreativität. Und das war wirklich so mein Antrieb, dass ich sage, ich will genauso gut oder besser sein als der Koch in der Küche, zu dem ich aufschaue. Und und so habe ich mich dann halt irgendwie durch die deutsche Szene so ein bisschen geschlängelt und gekocht und ja, sehr viel gelernt.
Und dann hast du vom Noma gehört und war es auch ein Ziel, dass du hier wahrscheinlich als Stagiaire angefangen hast?
Ich hatte also
als Praktikant.
Ein ehemaliger Arbeitskollege vom Whistler hat im Noma als Pastry-Chef gearbeitet und mit dem war ich halt immer noch in Kontakt. Und er hat gesagt, hey, kommt da einfach mal hoch und probiert mal, was hier so los ist. Zum Essen einfach. Und das war im Januar 2009. Bin hier hochgekommen, habe Lunch gegessen, im alten Noma damals noch. Und es war Wahnsinn. Es war wirklich wenn ich mich jetzt erinnere, die Energie, die es im Dining Room gab, mit den Kellnern, denn auch die Köche, das Essen servieren. Und das ist ja nicht, dass das es Noma erfunden hat, weil beim Heinz Wehmann haben wir es zum Beispiel auch gemacht. Aber halt auch wirklich die Purity und die Rawness im Dining Room auf einmal keine Tischdecken mehr zu haben. Und
damals
keine Tischdecken mehr und keine Teppiche oder was. Und alles war wirklich stripped down to its essence.
Ja, also auf so eine Essenz
runtergebrochen. Genau. Ja. Und diese Purity zum Kochen und Geschmack und dieser absolute Fokus auf gewisse Produkte. Und das ist wirklich um ein Produkt ging. Es ging um rote Beete, es ging um Schwarzwurzeln, es ging um eventuell Milch. Und diese Kombination mit dem Dining Room, dem Service von den Kellnern, von den Köchen und dieser wahnsinnige Tornado sozusagen, dass das entwickelt hat in meinem Kopf, war ich da total begeistert von.
Ja.
Und bin dann zurück und habe einem Whistler gesagt, ich war im Noma und ich fand das echt super und ich kann mir ja vorstellen, eventuell mal hinzugehen. Und und am Ende, ganz ehrlich, wie auch immer ich jetzt meinen Werdegang hatte, ob es vom Wehmann zum Lump war, vom Klaus-Peter Lump zum Whistler oder halt auch vom Joachim Whistler zum Rezepi, hatte ich immer sehr, sehr, sehr viel Glück, dass alle meine Küchenchefs mich weiterempfohlen haben zu diesen Kollegen. Und ohne deren Hilfe hätte es wahrscheinlich nie geklappt. Ja, sehr, sehr dankbar dafür. Und jedenfalls habe ich dem Whistler gesagt, ich war im Noma, ich finde das echt super, ich würde da gerne hin. Und er hat gesagt, okay, ich treffe den René jetzt in San Sebastian, hingegangen. Whistler war dann 2009 zu einem Kochevent eingeladen, das heißt Cook It Raw, wo es wirklich, wo es darum ging, zu kochen, als wenn man keine Elektrizität hat.
Okay.
Und bin dann damals mit Whistler ins Noma, habe dieses Event gekocht und bin dann da geblieben, zu einem Probearbeiten sozusagen für eine Woche. Und dann war es halt so, dass damals das Noma in der 50 Best von 7-3 gewotet wurde. Und das war mehr oder weniger so diese Explosion.
Ja.
Ein bisschen. Und auf einmal sind die so busy geworden und hatten so viel zu tun, dass eine Position frei wurde.
Mhm.
Und am Ende war ich einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Das ist also wirklich, da war so viel Glück.
Ja.
Dabei und und dann bin ich August hochgezogen für das erste Mal 2009 und habe als Chef de Party angefangen.
Okay, das ist ja schon eine Weile her und seitdem hast du sicherlich viele Stationen durchlaufen und du warst ja auch Chef der Entwicklungsküche, bist jetzt Kreativdirektor des Noma. Wie kann ich mir deine Aufgabe vorstellen? Was machst du hier?
Also wenn man jetzt über das Noma spricht, dann ist es natürlich so, es gibt Noma als die Dining Experience, was im Vordergrund für unsere Gäste steht und dann natürlich alles, was dahinter ist. Und das ist die Testküche, das ist unser Fermentation Lab, das sind unsere Farmer und unsere Foragers auch. Und dann zum Teil auch die Pop-Ups, die wir machen, die eine große, große Rolle spielt, speziell wenn es darum geht, uns neu zu inspirieren und uns auch neu zu challenge ourselves, uns zu...
Selber herauszufordern.
Genau, selber herauszufordern. Ja. Und am Ende ist es fast so ein bisschen mehr auch meine Aufgabe, diese ganzen Dots zu verbinden und zusammen mit René natürlich und dann die jeweiligen Leader oder Küchenchefs der einzelnen Departments wirklich zu identifizieren, in welche Richtung wollen wir gehen, worauf wollen wir uns dieses Jahr fokussieren. Wollen wir zum Beispiel, dieses Jahr haben wir ein sehr proteinlastige Seafood-Season, würde ich sagen. Was jetzt einfach mal so auch gekommen ist, weil die Produkte, glaube ich, waren besser als sonst. Warum auch immer. Ja, viel besser.
Ja.
Aber es kann auch manchmal sein, dass wir sagen, okay, in der Seafood-Season zum Beispiel, okay, die meisten Leute, wenn man über Seafood spricht, sehen eigentlich nur die Tiere aus der See. Aber es kann natürlich auch sein, wie sieht Seafood aus, wenn man das plant-based macht? Welche Algen und welches Seegras gibt's und wie schmecken die Wurzeln von Seetang und wie schmeckt Seetang, wenn er bloß 5 Zentimeter groß ist, bevor es und according oder wenn wir das halt uns so ein bisschen conceptualized haben, dann gibt es wirklich ein Brainstorm mit den einzelnen Departments. Und dann geht's zur Arbeit wirklich. Also, und das ist am Ende ist es wirklich, wir haben so viele talentierte, kreative, junge Köche und die hier bei uns arbeiten, dass es eigentlich fast mehr wichtiger ist, diese zu verstehen und ihre Talente zu verstehen und ihre Talente zu sehen. Und eventuell auch ihre Talente zu entdecken, die sie selber noch nicht entdeckt haben für sich selber. Und dann let them do the work almost.
Also Raum geben.
Genau, wenn sich was genau. Und wirklich auch die Leute in die richtige Richtung leiten, anstelle sie in diese Richtung zu schmeißen oder schubsen.
Ja, ja. Und du hast ja gerade die Seafood-Season angesprochen. Ihr habt ja 3 Menüs im Jahr. Das nächste ist das Sommermenü. Ihr seid wahrscheinlich mittendrin in der Entwicklung, nehme ich an, oder?
Wir haben diese Woche angefangen.
Okay.
Also normalerweise die Testküche geht im Februar immer in den Urlaub.
Ja.
Weil die Seafood-Season die längste Saison ist. Es ist 5 Monate. Und das gibt uns ein bisschen mehr Spielraum. Und die Testküche ist back. Wir haben es jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, 8. März. Seit einer Woche ist die Testküche wieder zurück. Und wir hatten unsere ersten Brainstorms. Wir haben einen Koch oder einen Manager, der nur dafür verantwortlich ist, uns auf dem Laufenden zu halten, welche Produkte in Season sind und welche Produkte out of Season gehen und der auch nur dafür verantwortlich ist, sich um unsere 200 plus Lieferanten zu kümmern, mit denen in Kontakt zu bleiben.
Okay.
Was habt ihr? Was macht ihr? Wie sieht es dieses Jahr aus? Gibt es was Neues? Wann ist was zu erwarten? Und natürlich der gibt uns Feedback von den Farmern und wir geben ihnen auch Feedback vom, was wir uns erhoffen oder eventuell brauchen oder gerne hätten und gibt auch das Feedback zurück zu den Farmern und den Foragers und was auch immer. Und
also denen, die wilde Zutaten suchen,
genau,
die Forager.
Genau, ja. Genau. Und dann ist es natürlich auch so, neue Leute zu finden, neue Produzierer und neue Bauern oder neue Foragers, Rangers, wie man sie auch immer nennen will. Und letztes Jahr zum Beispiel, als wir in Kyoto waren und wir sind aus Kyoto wiedergekommen, hat Mette, unser Head of Test Kitchen, hat eine Bambu-Farm gefunden.
Okay, Bambus in
In der Bambus in Dänemark. Und diese Bambusfarm pflanzt den Bambus an für die Pandas im Zoo.
Ja, für wen sonst?
Und wir wollen natürlich den jungen Bambus haben, der sehr zart ist. Also im Anfang der Entwicklung. Und Gott sei Dank wächst der Bambus so schnell, dass die Pandas nicht alles essen können. Und Gott sei Dank mögen die Pandas den jungen Bambus nicht und essen nur den älteren. Und von daher hatten wir ein bisschen Glück und wir haben letztes Jahr, waren zum Beispiel letztes Jahr das erste Mal in der Lage, dänischen Bambus zu servieren.
Okay, das heißt, ihr arbeitet euch dann in diese Zutat rein, weil die gibt es ja eigentlich nicht hier.
Nicht wirklich. Ja. Und seitdem waren wir im Kontakt mit dem Bambusfarmer hier, haben ihm natürlich gesagt, dass, wenn es möglich ist, wenn wir mehr nehmen, als wir letztes Jahr hatten, weil es natürlich sehr limitiert war. Wir haben auch mit Bambusfarmern in Japan gesprochen, um den dänischen Bambusfarmer ein bisschen mehr Tipps zu geben, wie und was zu machen. Ja. Und wir sind manchmal auch so dieser Link, diese Verbindung zwischen zwei Kulturen oder zwei Bauern, die halt die gleiche Sprache nicht sprechen.
Ja.
Ja, und dann schauen wir mal, was das jetzt so wird dieses Jahr. Also das ist zum Beispiel so ein Beispiel.
Ja, aber wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast ja gesagt, von der Woche habt ihr angefangen und dann habt ihr diesen Koch oder Manager, der weiß, was in Season ist. Mhm. Und dann ist das erste Brainstorm. Also wie fangt ihr an? Also basiert dann auf den Zutaten, die verfügbar sind, und dann guckt ihr, in welche Richtung das geht?
Es basiert, was zum Beispiel die nächsten 4 Wochen, glaube ich, passieren wird, ist, dass wir an Konzepten arbeiten.
Mhm.
Also was haben wir zum Beispiel in Kyoto letztes Jahr gemacht? Und wir hatten ja, in Kyoto hatten wir letztes Jahr zum Beispiel ein Seegras-Shabu-Shabu. Und für die, die uns hier zuhören und nicht wissen, was Shabu-Shabu ist, Shabu-Shabu traditionell ist ein Fleischgericht in Japan, wo du sehr dünn geschnittenes Fleisch bekommst und du blanchierst es dir selber oftmals in einem Hotpot am Tisch und dippst und dann kannst du es danach in eine Eigelbsoße dippen oder in eine andere Vinaigrette. Und wir haben in Kyoto zum Beispiel ein Seaweed-Shabu-Shabu gemacht.
Mhm.
Super populär. Und das kann einfach zum Beispiel der Anfang sein für ein Gericht, obwohl wir die Zutaten noch nicht haben, fangen wir einfach mal an einem Konzept zu arbeiten. Und das ist natürlich, es fängt an, wie können wir das überhaupt, dieses Konzept umsetzen in der Küche für 90 Personen jeden Tag? Ist es überhaupt möglich?
Ja.
Wenn es möglich ist, okay. Oder wenn es nicht möglich ist, was sind die Faktoren, die es jetzt nicht möglich machen, und können wir es eventuell tauschen oder verändern? Wie kommt es am Gast an? Wie wird der Gast es essen? Ist es überhaupt ein Konzept, das wir hier machen können? Weil in Japan haben wir Chopsticks, aber Stäbchen. Hier haben wir keine Stäbchen.
Mhm.
Macht es überhaupt Sinn, Messer und Gabel zu nehmen, oder müssen wir ein Besteck basteln, sozusagen? Und das kann manchmal Wochen dauern.
Ja.
Oder, und das wird wahrscheinlich die nächsten 4 Wochen passieren. Und dann, was halt auch nächste Woche ist, wir haben das erste Tasting mit dem Fermentation Lab, wo die uns ihre Arbeit präsentieren und ihre Fermentation präsentieren, die sie speziell angefangen haben für die Vegetarian Season.
Okay.
Aber
du hast schon einen groben Überblick, was kommen wird.
Genau.
Wahrscheinlich.
Ja. Und dann gibt's Feedback, was wir darüber denken. Und dann werden diese Produkte schon genommen und wir fangen an Condiments zu arbeiten.
Mhm.
Und wenn ich einfach mal Condiments, die helfen uns am Ende, Gerichte einfacher zu entwickeln. Jedes Condiment, sagen wir einfach mal, ist ein Lego-Piece.
Mhm.
Und je mehr Lego-Stücke, je mehr Lego-Pieces du hast, desto einfacher ist es, ein Haus zu bauen. Sagen wir einfach mal so.
Ja,
viele, viele Legos bauen ein Haus. Und ein Haus könnte eine Komponente von einem Gericht sein. Viele Häuser, also noch mehr Lego-Pieces, machen eine Straße, bauen eine Straße, ergeben eine Straße, und diese Straße ist ein Gericht.
Mhm.
Even more Lego-Pieces, more houses, more streets, and all of a sudden you have a menu. So, and that's how, Und das ist, wie wir das eigentlich fast so ein bisschen attackieren, dieses Problem Seasonal Change, dass wir immer mehr oder weniger mit einer gewissen Basisarbeit anfangen. Neue Kondimente, neue Aromen, Gerüche oder manchmal auch einfach nur, was für andere Texturen können wir haben. Mhm. Und wie reagieren die Texturen, wenn sie heiß sind, wenn sie Room Temperature sind oder wenn sie eiskalt sind. Und dann, wenn, sage ich jetzt einfach mal, wir ein bisschen mehr in den Frühling hereintreten, dann fangen wir an, diese Konzepte und diese Condiments und Techniken an Produkten auszuprobieren. Und dann ist es natürlich so, manchmal müssen wir halt Spargel uns, keine Ahnung, aus Deutschland holen oder so, weil es hier halt noch keinen Spargel gibt. Und
ja, um es auszuprobieren.
Genau, um es auszuprobieren. Ja. Und dann Anfang Mitte Juni wissen wir dann halt, wie das Menü aussieht. Und wir wissen auch bis dahin, was wir hier bekommen können. Und dann dementsprechend werden die Gerichte halt den dänischen Produkten angepasst.
Ja.
Oder skandinavischen Produkten angepasst. Und dann geht's los.
Also eine ganz kleinteilige Arbeit, die sich dann in einem Gericht widerspiegelt, die man vielleicht so gar nicht wahrnehmen würde, wenn man das Gericht vor sich hat.
Also wir haben vor 2 Wochen habe ich mit dem Lab ein kleines Experiment gemacht und wir haben uns das momentane Menü einfach mal angeguckt und gesagt, okay, die Gerichte sind super und die Leute werden die Gerichte natürlich auf Instagram und in gewissen Medien sehen. Aber lass uns doch einfach mal das Menü nehmen und es in die einzelnen Condiments oder Komponenten break it down. Und das war zum Beispiel, dass hat nicht die Hauptprodukte beinhaltet.
Ja.
Also es waren wirklich nur das Mushroom Garum, das Seegrassalz und so und diese ganzen die Miso und die Piso. Und das Menü besteht aus über 300 verschiedenen Condiments.
Okay, Wahnsinn.
Und das dauert natürlich, diese Library aufzubauen.
Ja.
Aber natürlich die Arbeit, die dahinter steckt, die Fehler und die Failures und Trials and Errors, ist in Jahrzehnte.
Ja.
Jahrzehnte.
Ja. Wie viele Gerichte entwickelt ihr denn, bis euer Menü mit 20 Gängen steht?
Also in der Regel probieren wir immer, um die 20 bis 25 Gerichte zu haben. Je nachdem, weil oftmals, es kann ja auch sein, dass es mal einen schlechten Tag gibt und es regnet und der Spargel schmeckt nicht nach Spargel und die Erdbeeren sind total wasserig oder was auch immer.
Ja.
Und dann muss man halt in der Lage sein, ein bisschen andere Gerichte zu haben. Aber also Gerichte, die es wirklich schaffen, sind es 25 und zu jedes Gericht, das es schafft, gibt es wahrscheinlich mindestens 15, die es nicht machen.
Okay.
Und aber nichtsdestotrotz probieren wir alle Gerichte, auch die es nicht schaffen, zu katalogisieren.
Ja, zu erfassen.
Genau, zu erfassen, um halt einfach nächstes Jahr darauf zurückgreifen zu können.
Ja.
Weil manchmal ist es halt auch wirklich so, das Produkt, das Hauptprodukt diesen Gerichtes war halt einfach nicht gut genug.
Ja.
Das ist ja manchmal halt einfach so.
Ja, also, wie du sagst, das Seafood ist super gut dieses Jahr.
Ja.
Und wahrscheinlich anderes als vor einem Jahr.
Ja.
Ja.
Und oder eventuell hatten wir das Verständnis für dieses Produkt letztes Jahr nicht. Oder wir hatten ein anderes Verständnis für das Produkt.
Mhm.
Oder wir haben dieses Jahr das crazy new funky Ferment entwickelt, was alles jenen Geschmack amplified mal verstärkt. 5 oder so verstärkt.
Ja.
Und das war einfach nur so das Letzte, was gefehlt hat letztes Jahr. Oder es war, das Konzept hat gestimmt, aber das Produkt hat nicht gestimmt. Und dann kann man das Konzept eventuell auf was anderes übertragen in der nächsten Saison.
Und wer entscheidet, welches Gericht ins Menü kommt? Ist das René Rezepi alleine oder ist das eine Teamentscheidung?
Nein, das ist René und das Team in der Testküche, auf jeden Fall.
Ja, ja. Du hast es gerade erwähnt, Funky, du spielst auf die Fermentation an. Das ist ja ein fortlaufender Prozess und in der Küche des Noma ja ein Grundpfeiler der Gerichte. Wie stellt ihr denn sicher, dass das Ergebnis immer genauso ist, wie ihr es haben wollt? Weil die Fermentation, die geht ja weiter. Also wenn man sie stoppt, ist ja...
Also als erstes, falls wir uns, wenn es ein komplett neues Produkt oder Geschmack ist oder neue Art von Fermentation, das Erste, was wir machen, um das mal schnell klarzustellen, wir schicken es ins Labor und wirklich lassen es testen.
Okay.
Und dann gibt es...
Also Food Safety.
Genau, genau. Und es gibt... wir haben sehr, sehr strenge Protokolle da drin, die in unserem Fermentationsküche, die täglich befolgt werden müssen und auch täglich katalogisiert werden, um einfach sicherzustellen, dass es auch keine funky Cross-Contamination gibt. Mhm. Und dann ist es halt so, es gibt wirklich, wenn es ein neues Produkt ist oder ein neuer Geschmack, dann gibt es verschiedene Phasen, wo wir es probieren. Und dann ist es fast so, dass jede Phase, oder wenn zum Beispiel mit einer Miso oder unserer Art von einer Miso, manche dauern bloß 6 Wochen und manche können auch länger dauern, machen wir es halt so, dass wir einen gewissen Teil der Miso nach 6 Wochen stoppen, den Fermentationsprozess. Mhm. Und wie wir das normalerweise machen, ist, entweder wir stellen es in den Kühlschrank oder frieren es ein, um den Fermentationsprozess sozusagen zu stoppen. Und dann lassen wir es 6 Wochen weitergehen und dann probieren wir diese beiden Zeiträume und entscheiden uns dann, was wir mehr mögen. Und dann ist das mehr oder weniger das Basic-Rezept, Basisrezept.
Ja. Und auch ein wichtiges Thema ist ja, ihr seid mitten in der Transformation des Noma, weil so wie wir es kennen, wird es das nächstes Jahr nicht mehr geben, also 2025. Es wird ja ein Food Lab. Und einerseits ist es ja eine Verwandlung, aber eigentlich ja auch, es ist ja schon irgendwie eine Ausweitung von dem, was ihr ohnehin macht, weil du hast ja erzählt, wie viel Research und Forschung ihr in die Gerichte steckt. Also wird das eher...
Ich glaube, es ist eine naturelle Evolution. Und man kann es ja auch ein bisschen, gehen wir einfach mal ein bisschen zurück jetzt, 2020, Covid hat die Welt zum Stillstand gebracht. Und es ist uns auch klar geworden, in diesem Moment, und ich glaube, wie vielen von den Hörern hier und Gastronomen auch in Deutschland, dass die Gastronomie eigentlich ein sehr, sehr, sehr zerbrechliches Business Model ist. Du bist ja mehr oder weniger darauf angewiesen, dass du Gäste Tag ein und Tag aus durch deine Tür kommst, um in der Lage zu sein, nächste Woche das Licht anschalten zu können. Dass zum Beispiel die Herausforderung mit Noma geht ja noch ein bisschen weiter fast, weil diese klassische Kultur von ich gehe mal was essen, dann du hast ein Walk-in hier. Gibt es ja bei uns nicht. Ja. Und oftmals ist es ja so, dass Leute wirklich, die zu uns kommen, die müssen Urlaub nehmen, die müssen einen Flug buchen, die müssen ein Hotel buchen, müssen das Essen oder die Reservierung haben. Also es ist ja ein komplettes Programm eigentlich oder Paket, was du brauchst, um herzukommen. Und auf einmal, niemand durfte mehr reisen. Alle Hotels waren geschlossen, Restaurants. Und es ist uns klar geworden, dass das so nicht weitergehen kann. Und dass wir trotzdem das, was wir wo wir so passionate sind, Innovation, Research, dass wir das weitermachen wollen. Aber wir müssen es so machen, dass wir nicht nur auf unsere Gäste angewiesen sind. Mhm. Und das einfachste Beispiel, wie ich mir das erkläre, ist halt wirklich, stell dir einfach vor, Rolling Stones, wenn die Rolling Stones nur eine Location in Brooklyn hätten und diese Location darf jeden Tag nur 100 Gäste reinlassen. Mhm. Und alles, was passiert dort, die Musik kannst du nur in dieser Location erfahren, sozusagen, und hören. Und du kannst nicht auf Spotify gehen, du kannst keine Schallplatten kaufen oder so. Die Rolling Stones, Metallica oder wer auch immer mit diesem Business Model wären nicht die Rolling Stones oder wären nicht Metallica. Und nicht, dass wir eine Popband werden wollen, aber das ist unser Business Model.
Ja, ihr werdet zugänglicher, ne?
Und wir müssen uns einfach auch ein bisschen öffnen und sehen, okay, wie können wir unser Produkt, sagen wir es jetzt einfach mal, es hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber wie können mehr Leute unser Produkt erfahren, schmecken, riechen, dran teilhaben? Und ein Produkt kann natürlich sein ein Research Paper oder ein Produkt kann auch ein Geschmack sein oder ein Produkt kann auch, keine Ahnung, eine gewisse Pflanze sein oder die wir, und das ist halt wirklich, wo wir jetzt momentan dabei sind, to conceptualize.
Konzepte dafür zu erarbeiten.
Genau, Konzepte zu erarbeiten, aber wie das natürlich auch wirklich am Ende aussieht.
Ja.
Also es ist super, super, super aufregend, super spannend. Und es gibt schon zu viele Ideen, aber sicher, wir müssen natürlich, wie gesagt, irgendwann mal entscheiden, auf was wir uns wirklich fokussieren wollen. Aber ja, am Ende lasse ich das auch zu René, das irgendwann mal mit der Welt zu teilen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist halt wirklich auch zu sagen, dass Noma macht jetzt nicht zu oder wir hören nicht auf.
Ja.
Das ist einfach wirklich so, wir verlagern unseren Fokus einfach ein bisschen. Und momentan ist unser Fokus natürlich auf 80% Gäste und 20% Research und Development, Pop-Ups, Innovation und uns auch selber wieder zu inspirieren, Reisen etc. Und wir wollen das einfach ein bisschen mehr verlagern, dass wir mehr Zeit, mehr Energie, mehr Resources auf Innovation, Research and Development verlagern können, das mit der Welt zu teilen in einem anderen Ausmaße, ob das jetzt Bücher sind oder ob das eventuell ein Podcast ist oder ob das Dokumentationen sind oder ob das eventuell, wir machen Noma auf in Kopenhagen, aber wie würde ein Pop-up in Kopenhagen aussehen, zum Beispiel? Mhm. Ob das jetzt Sinn macht. Aber wenn
oder
wir wirklich.
In Deutschland.
Ja, oder in Deutschland. Mhm. Und ein Jahr wirklich Deutschland Forschungen betreiben und wirklich über von Bayern nach Hamburg und von Berlin nach Köln und alles, was dazwischen ist, zu bereisen. Also die Möglichkeiten sind endlos. Aber ja, ich lasse das René irgendwann mal erklären, glaube ich.
Ja. Eure Produkte bekommt man ja schon über Noma Projects. Mhm. Das ist ja schon etwas früher losgegangen. Und du hast ja gerade erwähnt, die Pop-Ups. Ihr wart in Kyoto und ihr werdet dieses Jahr wieder in Kyoto sein.
Mhm.
Und das ist ja nicht einfach nur ein Pop-Up. Wenn man jetzt denkt, ihr würdet eine Restaurantküche übernehmen. Ihr arbeitet ja jahrelang im Voraus, knüpft euch ein Netzwerk aus Produzenten und Produzentinnen, also eigentlich so wie hier in Dänemark. Man könnte sagen, das Noma eröffnet eigentlich für eine kurze Zeit in Japan. Also es ist ein riesiger Aufwand, die Unternehmung ist super komplex, das ganze Team geht nach Kyoto. Warum stemmt ihr diese monströse Aufgabe immer wieder aufs Neue?
Als erstes, weil es das absolut beste Teambuilding-Exercise ist. Das Team geht nach Kyoto oder ist nach Kyoto gegangen. Und es war das beste Team der Welt. Und es kommt besser, es kommt zurück doppelt so gut. Also die Erfahrungen, die du teilst mit dem Team und das Team untereinander, ist etwas, was du niemals mehr wegnehmen kannst aus ihrem persönlichen Lebenserfahrung und auch aus der professionellen Berufserfahrung. Und zum Beispiel für mich, Gott sei Dank, hatte ich das Glück, in Japan zu leben und hatte auch das Glück, sehr viele oder alle Pop-Ups mit Noma zu machen. Aber halt auch für mich als Außenstehender, jetzt einfach mal, wenn ich mich jetzt entziehe von dem Team und Leute zu beobachten, junge, talentierte Köche, und sie gehen, treten in eine Kultur ein und in eine Landschaft, in der sie noch nie waren.
Und sie tauchen richtig ein, ne?
Und sie tauchen ein, und ja, diese Neugier und Aufregung, was ist das, wie schmeckt das, wie riecht das, wie, es ist einfach, es hört sich ja doof an, aber es ist ja wirklich wie, wenn jetzt to be a kid in the candy store.
Also und voller Neugier.
Genau.
Alles und, aufsaugen.
Ja, wie gesagt, ist das beste Teambuilding. Und von der Kreativität her, es gibt nichts Besseres, als dein Creative Team zu nehmen und es irgendwo, ich sag's jetzt einfach mal so, ich meine es nicht so, hinzuschmeißen und zu sagen, hier ist eine neue Landschaft, hier sind neue Produkte, hier ist eine neue Kultur. Was machen wir daraus? Wie fordern wir uns selber heraus, was Neues zu lernen, aber halt auch zu lernen mit Respekt zur Kultur, zu den Produkten, zur Geschichte des Landes und einfach auch to just have fun with it.
Ja.
Also das, ich weiß gar nicht, es gibt ja, Leute haben verschiedene Erfahrungen, aber ich vergleiche es immer so ein bisschen, weißt du, wenn du damals, keine Ahnung, in der Schule warst und du bist auf Klassenfahrt gegangen, so für eine Woche und das erste Mal weg, alleine von den Eltern so.
Ja.
Und so ist das so ein bisschen einfach nur für Erwachsene und halt auch mit einer really, really deep purpose.
Ja. Und ihr habt dann auch eine Vorhut, sage ich mal, von Researchern. Wahrscheinlich bist du dabei, die schon mal mit Erzeugern sprechen. Und
also Japan ist ein bisschen anders, weil Japan ist jetzt das dritte Mal, dass wir zurück nach Japan gehen. Und ich hatte ja mein eigenes Restaurant in Japan auch.
Genau.
Ja. Und es ist ja wirklich mittlerweile ein riesengroßes Netzwerk, was wir haben in Japan.
Ja.
Gott sei Dank. Und auch ein relativ gutes Verständnis zur Seasonality und zu den Produkten. Und von daher ist es mehr darauf aufzubauen und nicht etwas Neues zu kreieren.
Ja.
Und von daher geht's eigentlich dieses Mal. Aber normalerweise ist es mindestens immer 1 bis 2 Jahre.
Ja.
Aber das ist die Küchenseite. Aber dann gibt es natürlich auch die Getränkeseite und dann gibt es Design und dann gibt es das ganze Geschirr und Besteck.
Eure Sommelier ist gerade.
Genau. Sie ist gerade da. Unser Interior Designer ist gerade da. Unser Project Manager ist momentan da, um mit neuen Töpfern zu reden, mit neuen die Besteck machen und die Stäbchen und Textiles Glassblowers, also das, und das ist ja, das gehört ja auch dazu. Es ist ja nicht nur die Küche am Ende.
Ja, ja.
Und dann obendrauf ist es ja auch so, wir brauchen Wohnungen. Sehr viele von unseren Mitarbeitern haben Kinder.
Ja.
Wir brauchen Schulen, wir brauchen Kindergärten. Wir brauchen Hotel oder wir brauchen Wohnungen, wo du deinen Hund mitbringen kannst, deine Katze mitbringen kannst. Wann kommen die Leute? Und das erste, also jetzt gehen wir mal zurück zur Küche. Das erste Team, was jetzt wieder rübergeht, ist am 15. Juli. Und ich glaube, am 15. Oktober machen wir die Kneipe auf. aber zum Beispiel unser Product Manager, den wir speziell nur für dieses Pop-up jetzt auch haben, der geht rüber Anfang Juni das erste Mal wieder.
Okay.
Um wirklich mit allen Produzenten und Bauern und was weiß ich zu telefonieren und zu sagen.
Ja.
Also die wissen jetzt, wir kommen und dann geht es halt wirklich ins Feintuning.
Ja.
Was ist da, wie entwickelt sich die Saison? Und dann geht's los. Und es ist ein Team von 10 Leuten, die ungefähr Mitte Juli rüberfliegen für August, September, 3 Monate fast,
Ja, mega spannend. Und abgesehen jetzt vom Pop-up in Kyoto, was bald sein wird, wenn du in die Zukunft des Nummer blickst oder daran denkst, worauf freust du dich am meisten?
Der Wechsel, the change in general. Und auch halt einfach wirklich, dass wir die Möglichkeit haben, neu und anders über unsere Industrie nachzudenken und halt auch anders über Essen nachzudenken. Also man weiß ja auch nicht, wo es hingeht. Und
das Ungewisse.
Das Ungewisse. Ja. Und also es ist eventuell, keine Ahnung, müssen wir über Space Food nachdenken. Oder und das ist wirklich so, dass man, weil oftmals ist es ja auch wirklich so, dass man wirklich als Koch nur an das Hier und Jetzt denkt und man fast gar keine Zeit hat, in die Zukunft zu denken. Und natürlich, was ist die Zukunft? Ist die Zukunft morgen, ist die Zukunft in einer Woche, in einem Jahr oder in 10 Jahren?
Ja.
Oder vielleicht eben sogar darüber hinaus.
Ja.
Und das mit dem neuen Nummer alles möglich ist, von jetzt bis in die Unendlichkeit.
Ja. Rene Rezepi hat, glaube ich, gesagt, wir schließen, aber das ist gerade erst der Anfang.
Ja.
So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, eure Philosophie und wie ihr da dran geht. Ja, super spannend. Vielen Dank für deine Zeit. Zum Abschluss habe ich noch 3 Halbsätze, die du gerne zu Ende führen kannst.
Let's go.
Meine größte Panne im Service.
Ja, da bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich habe vergessen, einmal etwas, nicht vergessen, mein younger self war etwas zu faul oder hat die Prioritäten falsch eingeschätzt und ich habe etwas nicht frisch zu dem Service gemacht und das hätte mich damals fast den Job gekostet.
Okay.
Hast
du was verwendet, was schon da war, aufgewärmt?
Einfach etwas nicht frisch zubereitet, was hätte frisch zubereitet werden sollen. Und nicht, dass es schlecht war, es war halt einfach nur nicht den Ansprüchen gerecht.
Ja. Okay, das Essen meines Lebens war bisher?
Als Restaurant oder als, ich bin da sehr speziell.
Was du empfindest?
Ich glaube, das Essen meines Lebens wurde von Mutter Natur zubereitet. Und es gibt ein paar Momente. Ein Moment davon war in der Sierra Nevada in Kolumbien, wo ich eine wilde rote Guava vom Baum gepflückt habe.
Ja.
Und die Guava war, ich habe sie gepflückt am späten Nachmittag und mehr oder weniger war aufgewärmt von der Sonne den ganzen Tag und fast ein bisschen eingetrocknet. Und nicht fermented, aber es hatte so diesen little funk to it, würde ich sagen. Und es war unvergesslich.
Okay, ja, Wahnsinn. Gerne kochen würde ich für
David Bowie.
Okay. Noch zwei. Meine geheime kulinarische Sünde ist?
Haribo. Weingums.
Weingums von Haribo.
Yeah.
In 50 Jahren wird die Gastronomie
besser sein als heute.
Alles klar, das hoffe ich auch.
Und yeah,
bedanke mich für deine Zeit, dass wir hier sein dürfen, im Inneren des Noma. Und ja, hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Das war wieder eine Folge des Feinschmecker Podcasts. Mehr spannende Geschichten aus der Welt des Genusses gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich auch auf feinschmecker.de.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.